Das war jetzt sein Wirken in Menschen und da speziell ausführlicher, es gibt noch mehr Punkte, habe ich schon genannt, er leitet uns und sonst was, Frucht des Geistes. Jetzt gibt es noch eine dritte Dimension, es ist sein Kommen auf Menschen oder dieses Getauftwerden im Heiligen Geist. Ich fasse nochmal zusammen, Gottes Geist wirkt an Menschen, jemand erkennt, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und ich habe das nötig, weil Sünde in meinem Leben ist und zwar konkret, die ich ihm auch nennen muss und kann und ich lade ihn ein, dass er in mein Leben kommt. Er kehrt um, das ist Karfreitag, Kreuzumkehr. Wenn ich das tue, wenn Jesus in mein Leben hineinkommt, dann empfange ich neues Leben, dann bricht Ostern durch. Neues Leben aus der Dimension Gottes, ich werde zu neuem Leben geboren. Der Charakter von Jesus bildet sich aus, die Frucht von Jesus wächst oder die Frucht des Geistes. Und jetzt eben noch eine dritte Dimension und die hängt mit Pfingsten zusammen. Da kommt Gottes Geist auf Menschen und er rüstet sie mit Kraft aus. Und nun kann Christus nicht nur in Menschen wirken oder an Menschen, sondern er kann durch Menschen wirken. Christus durch uns. Das heißt, der Dienst von Jesus, das, was er immer getan hat, geschieht auch jetzt und heute und hier durch uns. Und dafür braucht es die Gaben des Geistes. Und über diese Dimension des Wirkens des Heiligen Geistes gibt es heute unter uns oder in unserem Land zumindest die größte Unkenntnis und auch den größten Streit. Das geht manchmal bis aufs Messer. Und dass man sich gegenseitig verdammt und verurteilt. Dieses Getauft werden im Heiligen Geist oder gar noch Geistestaufe ist für viele ein Reizwort. Für die einen ist das Nonplusultra, für die anderen ist es ein No-Go, da ist es sofort, der ist vom Teufel, der ist abgefallen, das ist Schwärmerei, Häresie und was weiß ich, was es alles Schlimmes gibt. Ich habe das früher auch abgelehnt, ich habe das letztens schon mal kurz erwähnt, dachte, das gibt's nicht, weil ich von frommen Büchern gelesen habe, es gibt's nicht. Und dann habe ich die Bibel gelesen und fand, das gibt's doch. Und ja, zunächst vielleicht zur Beruhigung oder auch Enttäuschung, je nach Standpunkt, den Begriff Geistestaufe gibt es im Neuen Testament nicht. Es gibt im Neuen Testament keine Geistestaufe als Substantiv. Das Ding, die Sache. Was es gibt, ist siebenmal in Verbform getauft werden im Heiligen Geist. Ich denke, das sollte uns zu denken geben. Ich denke, dass das kein Zufall ist. Es geht nicht um eine Sache, wieder so ein Ding, was wir jetzt da installieren und machen. Es geht um einen Vorgang. Verb sagt immer, da geschieht etwas, da passiert etwas. Ein Substantiv würde ein Ding draus machen, über das man vielleicht noch verfügen kann. Können wir nicht. Ich sage ja nicht, wir sollen über Gottes Geist verfügen, sondern er soll über uns verfügen und zwar immer mehr und ganz. Und er soll so zum Durchbruch kommen, dass auch der Dienst von Jesus durch uns geschieht. Dass nicht nur der Charakter von Jesus sich abbildet, sondern dass auch die Taten von Jesus durch uns geschehen. Dass Jesus das weiter tun kann, was er immer gerne gemacht hat und heute immer noch gerne will, weil er heute immer noch dasselbe ist wie damals und in Ewigkeit, sagt meine Bibel jedenfalls. Ich möchte das ein bisschen gründlicher mit euch anschauen, damit die biblischen Linien wirklich klar werden. Wir beginnen mal bei Johannes dem Täufer und mit einer seiner Aussagen. Und die findet sich in allen vier Evangelien. Matthäus 3,11, Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Markus 1,8, ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Lukas 3,16, Johannes antwortete und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und Johannes 1,33, bezeugt der Täufer über Jesus und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, also Gott, der sprach zu mir, auf wen du siehst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Es gibt nur ganz wenige Dinge, die in allen vier Evangelien stehen. Ganz wenig. Geburt zum Beispiel schon mal nicht. Weihnachten, nur zwei Evangelien. Was in allen vier Evangelien steht, ist die Aussage, dass Jesus im Heiligen Geist tauft, dass er selber den Heiligen Geist nach der Taufe empfing, dann die Speisung der 5000 und die Berichte von Kreuzigung und Auferstehung. Sonst nichts. Alles andere steht nur in ein bis drei Evangelien, nicht in allen vieren. Es ist auffällig. Wenn das hier, diese Aussage, Jesus tauft mit dem Heiligen Geist, in allen vier Evangelien steht, dann muss das eine große Bedeutung und eine grundlegende Bedeutung haben, sonst hätten die anderen das weggelassen oder einige das weggelassen. Jetzt müssen wir erklären, was Taufen heißt. Viele denken, sie wissen es, die meisten wissen es aber nicht. Griechisch steht da Baptizein, das heißt versenken oder untertauchen. Und zwar so, dass etwas vollständig mit Wasser bedeckt ist, zunächst. Es leitet sich von Bapto, eintauchen, her. Kann dann auch heißen, tränken oder baden. Also Geschirrtaufen wäre richtig aufwaschen, ne? Also nicht bloß Geschirrspüler, sondern in die Schüssel rein. Ja? So, das Waschbecken. Auch Eisen härten, indem man es ins Wasser tut, dann ist es richtig drin. Das ist auch Taufen. Oder etwas durch Eintauchen vollschöpfen, füllen oder auch färben. Wenn man Baumwolle und was gewebt hat oder gemacht hat, das Kleid soll nicht weiß aussehen, sondern rot, dann hat man es in Bottich mit roter Farbe getan und das so richtig rein, dass wirklich das ganz durchtränkt wird mit dieser Farbe und das nennt man Taufen. Oder wer gerne marinierte Heringe macht, der tut die in diese Soße rein, bis das, dass die wirklich drin sind und bis dieser ganze Marinegeschmack oder wie das Zeug heißt, dann in dem Fisch drin ist und der wirklich danach schmeckt. Das ist Taufen. Okay? Kann auch heißen, in Gift tauchen oder so. Aber reden wir jetzt nicht von. Baptizo kann auch heißen, betrunken machen, ist einer voll. Oder überschütten, überhäufen, begraben. Auch unser Wort im Deutschen, Taufen, leitet sich von Eintauchen her und das Wort Taufe kommt, ist mit Tiefe verwandt. Könnt ihr in Wörterbüchern nachlesen. Nun unterscheidet Johannes der Täufer das Taufen in oder mit Wasser und das in oder mit Heiligen Geist taufen. Mit Wasser taufen heißt etwas ins Wasser tauchen, dass es richtig nass ist. Das Element ist das Wasser, in dem getauft wird. Wenn jemand mit Heiligem Geist oder im Heiligen Geist getauft wird, dann ist das Element eben nicht das Wasser, es hat damit gar nichts zu tun, sondern das Element ist der Heilige Geist. Und er wird in diesen Geist so reingetaucht, dass Gottes Geist ihn ganz umschließt und umgibt, ihn ganz ausfüllt, dass er sozusagen aus allen Löchern wieder rauskommt. Jemand wird in den Heiligen Geist eingetaucht, mit ihm vollgeschöpft, mit ihm gefüllt, durchdrungen, so wie ein Stück Stoff in so eine Farbbrühe kommt oder die Farbe rein, dann ist die vollständig rot oder grün oder wie die Farbe halt aussieht. Ganz vollgesaugt. Oder wenn ich einen Schwamm in so einen Eimer tue, dann, bis der richtig voll ist, dann untertaucht, dann taufe ich in diesem Eimer. Ja? Und wenn Paulus später sagt, ich komme da nochmal drauf, 1. Korinther 12, 13, wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Getränkt, dann ist das genau diese Linie. Die zweite Zeile bestätigt die erste, das ist hebräische Ausdrucksweise, dass das parallel gesagt wird. Also wie ein Schwamm, der ins Wasser kommt, dann ist er von dem Wasser durchtränkt. Und wenn ein Geist getauft ist, ist es ganz von dem Geist durchdrungen und durchtränkt sozusagen, getränkt. Mit dem Heiligen Geist getauft werden hat also nichts, gar nichts mit der Wassertaufe zu tun. Wassertaufe verstehen die großen Kirchen als Sakrament. Die ist auch wichtig. In der Bibel auch ganz zentral, wir da nichts von wegnehmen. Aber hier geht es darum, dass jemand ganz im Heiligen Geist eingenommen wird und umgeben wird, erfüllt wird, durchdrungen, eingenommen. Es geht ja also um einen Füllebegriff, um ein Erfülltwerden. Nicht unbedingt darum, dass jemand den Heiligen Geist als Person empfängt. Das kann auch vorher so passieren. Ja, er ist da, aber er bestimmt noch nicht alles. Man kann etwas vom Heiligen Geist empfangen haben, ohne schon ganz von ihm erfüllt zu sein oder mit ihm getauft zu sein. Auf diese Unterscheidung kommen wir gleich noch. Johannes der Täufer sagt, Jesus wird mit dem Heiligen Geist taufen. Das war revolutionär, weil es bis dahin im Alten Testament eher so war, dass einzelne Menschen wie Propheten zeitweise vom Heiligen Geist Besuch bekamen und dann konnten sie weissagen und etwas tun und dann war er wieder weg. Aber dass alle Menschen, nicht bloß besonders Auserwählte, für immer diesem Geist so ganz ausgerüstet werden, das war völlig neu. Dass Jesus das Lamm ist, das die Sünde der Welt trägt, das ist uns hoffentlich bekannt. Uns glauben wir hoffentlich. Dass Jesus unser Retter ist, ist uns hoffentlich bekannt und glauben wir. Dass Jesus unser Herr ist, haben wir hoffentlich auch schon geschnallt. Und das ist nicht bloß eine Anrede, sondern er ist mein Boss, er ist mein Chef. Dass er der Messias ist, wissen wir hoffentlich auch. Und wir haben Jesus hoffentlich so angenommen als Herrn, als Erlöser, als den, der mir vergibt, als Christus. Aber Jesus ist auch der Täufer im Heiligen Geist. Der, der mit Heiligen Geist tauft. Und das kann durchaus ein Glaubensschritt sein, dass ich einmal sage, Jesus, ich nehme dich nicht nur als meinen Herrn und Erlöser an und ernst, sondern ich nehme dich auch als den Täufer im Heiligen Geist an. Das sollst du auch für mich sein und das sollst du mit mir tun. Ich brauche diesen Geist in seine Fülle. Damit das auch ganz klar wird, müssen wir uns das noch ein bisschen näher anschauen, wie das bei Jesus war, bei den Jüngern und bei den ersten Christen. Und ihr prüft es bitte an der Bibel, lest sie durch, lest die Bibelstellen nach, ob das stimmt. Wann und wie hat Jesus den Heiligen Geist empfangen? Was würdet ihr sagen? Wie bitte?
Zu seiner Taufe.
Zu seiner Taufe, okay. Noch eine Antwort? Seit wann hatte Jesus den Heiligen Geist?
Eigentlich schon immer. Schon vor Erschaffung der Erde.
Schon immer? Vor Erschaffung der Erde? Oder zu seiner Taufe?
Ja? Also ich denke, es ist vielleicht eher so ein bisschen beides sozusagen, dass es sozusagen zur Taufe sozusagen ja von uns noch sichtbar geworden ist.
Aha, beides. Dialektiker spricht. Aus seiner Zeugung, ja. Johannes der Täufer hatte ihn schon seit Embryo an. Das war auch einmalig, ja. Er hat vom Mutterleib an vom Heiligen Geist erfüllt sein. Deswegen war er der größte Heilige im Alten Bund, sagt Jesus mal. Das ist keine Größe. Es gab keinen, der vom Mutterleib an, also als Embryo schon vom Heiligen Geist erfüllt war. Matthäus und Lukas zeigen uns, dass Jesus tatsächlich vom Heiligen Geist gezeugt war. Von daher sage ich, der irdische Jesus hatte den Heiligen Geist von der Zeugung an. Und deshalb wusste er auch von Anfang an, dass Gott sein Vater ist und dass er Gottes Sohn ist. Das ist ja, ich sage ja, Gottes Geist, wenn er in uns ist, bestätigt uns das. Und er verstand die Bibel schon als Kind. Als Zwölfjähriger hatte er mehr Ahnung als die erwachsenen Schriftgelehrten. Ja? Das hat was mit dem Geist Gottes zu tun, der in ihm lebte. Und als der da mal im Tempel hängen geblieben war und die Eltern suchen ihn, finden ihn dann und sind da ganz, ganz verstört, das sagt er, wissen los, wundert ihr euch, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater ist im Tempel? Also der war ganz klar, das ist mein Zuhause, da ist mein Vater und Gott ist mein Vater. Das war sonnenklar, weil er, das kann einer nur wissen, wenn er einen Geist Gottes hat, auch als Christ, dass es Gewissheit ist, ja? Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also Jesus hatte von der Zeugung an den Heiligen Geist. Aber Lest bitte nach, überprüft. Er hat dort die ersten 30 Jahre nie eine Predigt gehalten, er hat kein Wunder getan, nichts. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ist das schon mal aufgefallen? Dass er nichts gemacht hat, nichts Außergewöhnliches. Bretter gehobelt, Steine geschlichtet. Alles ändert sich nach seiner Taufe. Da begann sein vollmächtiger Dienst. Er hat sich im Wasser taufen lassen, im Jordan untertauchen, den Sündern praktisch gleichgestellt, hat sich mit uns solidarisiert, da ist das Kreuz schon so ein Stück angedeutet. Und danach, was geschah da? Berichten auch wieder alle vier Evangelien, weil es ganz wichtig ist. Der Jesus, ich sage es mal, der den Heiligen Geist schon hatte, stieg aus dem Wasser rauf und sieh da, die Himmel taten sich auf, er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen, das ist dasselbe Wort wie auf, da geht es gar nicht, ob innen drin war schon, es kommt da auf ihn. Markus 1,10, sofort als er aus dem Wasser stieg, also nicht in der Taufe, danach sah er, dass sich der Himmel auftat, der Geist wie eine Taube herabkam, auf ihn. Lukas 3, Himmel tat sich auf, als er getauft war, Jesus, und betete, Heiliger Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Viermal scheint wichtig zu sein. Und dann berichten alle Evangelien übereinstimmend, dass der Dienst von Jesus begann. Er begann zu predigen, zu lehren, zu heilen, zu befreien, Wunder zu tun. Ich möchte darauf hinweisen, dass Jesus den Geist nicht in oder während der Taufe empfing, sondern im Anschluss danach. Steht in meiner Bibel so. Und meine Bibel, könnt ihr bei euch überprüfen, sagt an keiner einzigen Stelle, dass irgendjemand durch die Wassertaufe oder während der Wassertaufe den Heiligen Geist empfangen hätte. Die Bibel kennt das nicht. Die großen Kirchen lernen das alle, ne, dass in der Taufe, in der Wassertaufe der Heilige Geist verliehen wird und man den empfangen würde. Das ist von der Bibel her nicht gedeckt und von der Praxis vermutlich auch nicht. Ich halte diese Lehre deshalb für falsch. Und falsche Lehren bringen keine Verbesserung, höchstens Verluste. Und falsche Lehren werden auch nicht dadurch richtig, dass sie ständig von allen wiederholt werden. Und vermutlich hat diese Irrlehre wesentlich dazu beigetragen, dass uns diese Dimension gerade des Wirkens des Heiligen Geistes, das auf uns kommt, nahezu vollständig verloren gegangen ist. Jedenfalls in der Kirche, aus der ich komme. Halten wir zunächst mal fest, was wir bei Jesus gesehen haben. Obwohl er den Heiligen Geist schon hatte, hat er ihn nach seiner Taufe nochmal neu empfangen. In der Weise, dass Gottes Geist auf ihn kam und das hat ihn bevollmächtigt zum Dienst. Wie war es bei den Jüngern? 2:3:2, die ersten Jünger. Jesus hat seine Jünger vermutlich 3,5 Jahre sorgfältig ausgebildet. Dann starb er, für sie brach alles zusammen. Er stand wieder auf, sie wurden wieder froh. Was geschah dann? Wir haben es uns angeschaut, Johannes 20, er haucht sie an, empfangt Heiligen Geist, Parallele zur ersten Schöpfung, jetzt Neuschöpfung, Wiedergeburt der Jünger. Das ist ein sehr innerer Vorgang, da war äußerlich gar nicht viel zu sehen. Und dieses innere, tief Geistliche beschreibt oft nur Johannes. Die anderen haben das gar nicht, kommt da nicht vor. Johannes war so ein Besonderer. Aber es war noch etwas anderes notwendig, nämlich diese Kraftausrüstung. Und die beschreibt Lukas, auch bei der Auferstehung. Da sagt Jesus, ich will auf euch, wir achten bitte auf das auf, herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Apostelgeschichte 1, Als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, sagt Jesus, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samarien und so weiter. Wobei dieser Vers von Luther nicht ganz richtig übersetzt wird. Es steht eigentlich da, ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Auf euch gekommen ist. Das geschah 10 Tage später, Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle eigentlich in Einheit zusammen. Luther sagt an einem Ort, das griechische Epitor Auton heißt eigentlich auf dasselbe hin versammelt, das ist eine ganz wichtige Redewendung im Neuen Testament, gemeinsame Ausrichtung auf ein Ziel, auf Jesus, da ist er auch da übrigens, da ist er unter ihnen. Einheit ist ganz wichtig für das Wirken des Heiligen Geistes. Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, erfüllte das ganze Haus, erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu reden in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also, das sagt jetzt auch mal vom im Heiligen Geist oder von ihm getauft werden, von ihm erfüllt werden oder dass er auf Menschen kommt, das sind 3 Redeweisen, die offenbar dasselbe bezeichnen. Synonyme. Woran war das zu erkennen? Wir lesen hier von Wind. Wörtlich ein Geräusch oder Klang, geradezu wie wenn ein gewaltiger Wind da hinfährt, es war also nicht wenig. Dann Zungen wie Feuer. Und sie redeten in 9 Sprachen. Wenn man weiterliest, erfährt man noch Näheres. Die in Sprachen, die da dabei waren, verstanden das. Sie redeten in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes, sagen sie. Es geht also bei dieser Sprachenrede oder beim Sprachenreden überhaupt nicht um ein unverständliches Lallen in irgendwelchen sinnlosen Lauten, sondern um klares Gotteslob. Wenn auch in anderen Sprachen, die man selber nicht gelernt hat und auch nicht versteht, aber die, hier war es offensichtlich, in irgendwelchen Ländern gesprochen werden. Sprachenrede hat nichts mit Ekstase zu tun. In Ekstase gerieten Apostelgeschichte 2 die Zuschauer, nicht die Jünger. Die ratlosen, ungläubigen Zuschauer entsetzten sich, schreibt Luther. Existantor steht im Urtext, das heißt ganz wörtlich, die gerieten in Ekstase. Die gerieten aus dem Häuschen, was ist denn das jetzt? Trotzdem machten die Geisterfüllten, auf die, die auch so spotteten oder aus sich waren, den Eindruck von Betrunkenen, wissen wir, ne? Die hatten ihren Spott, die sind ja betrunken, wie kommt das jetzt? Habt ihr eine Idee? Wieso wirken die wie Betrunkene? Seid ihr noch da? Als wie Lallen klang. Ich habe doch gerade gesagt, wir hören sie in Gottes, in unseren Sprachen große Taten Gottes. Ich habe noch niemanden, keinen Betrunkenen in klarer Sprache Gott loben hören. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist in Annaberg. Die lallen wirklich.
Vielleicht, weil
sie so voll Freude. Vielleicht. Jedenfalls das Betrunkene in verständlichen anderen Sprachen über die großen Taten Gottes reden, habe ich noch nicht erlebt. Warum wirken sie wie Betrunkene? Vielleicht, weil sie sich so gefreut haben. Aber vielleicht ist es auch so, wenn Gottes Geist als Kraft kam oder wie ein gewaltiger Wind kam, wart ihr schon mal bei Sturm richtig draußen? Hat man manchmal Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Das kann sein, man fängt da an zu schwanken. Kann passieren. Vielleicht hatten sie Mühe, sich ordentlich auf den Beinen zu halten, weil da so eine Kraft von oben kam, so eine Energie, dass sie tatsächlich den Eindruck von Betrunkenen machen. Meine Theorie, wenn ihr eine bessere habt, gerne. Aber dass Betrunkener die großen Taten Gottes verständlich in anderen Sprachen redet, das fällt mir schwer zu glauben. Petrus fasst das dann nochmal zusammen. Nachdem Jesus durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. das Kommen des Geistes in Kraft war zu sehen und zu hören. Interessant, finde ich. Und wir achten bitte mal drauf, ob das bei den anderen Berichten auch so ist, ob da was zu sehen und zu hören ist. Wäre interessant. Ich fasse nochmal kurz zusammen, für die, die zwischendurch geschlafen haben. Jesus hatte von der Zeugung an den Heiligen Geist, bekommt aber dann nach seiner Taufe diese Kraftausrüstung und dann beginnt sein Dienst. Die Jünger haben nach der Auferstehung etwas vom Heiligen Geist erhalten, haben trotzdem 10 Tage nichts weiter gemacht, außer Lobpreis und Gebet und gewartet. Und danach empfangen sie den Heiligen Geist, dass er auf sie kommt, er wird ausgegossen. Und dann werden sie wirklich vollmächtige Zeugen und es predigt ein und 3000 bekehren sich, heute ist umgekehrt. Da merkt man diese Kraft, die da war. Es war bei den Jüngern wie bei ihrem Meister. Eigentlich ist das nicht ganz unlogisch, finde ich. Also, den Heiligen Geist zur Wiedergeburt empfangen, kann etwas anderes sein, kann zumindest etwas anderes sein, als den Heiligen Geist in der ganzen Kraft und Fülle zu empfangen, wenn er auf Menschen kommt und sie ihnen Vollmacht gibt zum Dienst. Das ist vielleicht eine ungewohnte Sicht. Wir müssen auch weiter schauen, ob das so weitergeht. In der Apostelgeschichte, dem Pfingsten, ist so zunächst mal, sagen dann alle, eine einmalige Erfahrung, können wir nicht zum Maßstab nehmen, bei uns ist das alles ganz anders. Es ist alles ganz anders, aber die Frage ist, ob das gut ist, dass es ganz anders ist. Weil es sollte biblisch sein. Wie war es bei den ersten Christen? Das waren ja Pfingsten nicht nur die 12 Apostel. Ja? Wenn ihr vorher lest, Bibel muss man immer im Zusammenhang lesen, da waren 120. Waren also noch eine ganze Menge andere dabei. Ganz normale Christen. Und dann bestätigt Petrus auch, als er das so Ganzes erklärt und die dann so entsetzt fragen, was sie denn machen sollen. Da sagt er ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Das ist die Wassertaufe, die ist wichtig. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Luther übersetzt, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das so ist falsch, könnt ihr streichen. In der Bibel, wo es steht, steht ein und. Es ist kein Automatismus, dass man durch die Wassertaufe den Heiligen Geist empfängt. Das ist eine falsche Übersetzung. Nächster Vers. Denn euch gilt die Verheißung, die des Geistes, und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Seid ihr jetzt Menschen, die viele Generationen nach den Jüngern leben und die Gott herzurufen hat? Seid ihr das? Wenn das so wäre, hieße das, diese Verheißung vom Pfingsten gilt euch, sagt Petrus. Ja, gilt allen, die Gott noch hinzurufen wird. Es ist also nicht etwas Einmaliges, damals Pfingsten und dann abgeschlossen und vorbei. Petrus sagt es anders. Apostelgeschichte 4, 31 finden wir, dass sie dann nochmal mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Als sie beteten, hat es richtig gerumpelt und so. Es ist also nichts Einmaliges, vom Heiligen Geist erfüllt werden, einmal für immer, sondern das darf sich wiederholen. Aber diese Ersterfüllung, wenn man das erste Mal erfährt, das nennt die Bibel auch das Getauftwerden im Heiligen Geist. Ja, das andere sind Erfüllungen, die nach wie vor, man kann die genug kriegen. Wenn ihr dann weiter lest, Apostelgeschichte 6, was merkwürdig, da gab es die erste Wahl, da hat man Diakone gewählt, die so für den Essendienst zuständig waren. Da gab es ein Kriterium, wer da gewählt werden sollte. Es sollten Menschen sein, die voll Heiligen Geistes sind oder erfüllt mit Heiligem Geist. Wurde extra gesagt. Gibt also auch Menschen, die sind halb voll oder leer, wenn es welche gibt, die voll sind, nach meiner Logik. Und offensichtlich konnten die normalen Gemeindeglieder, die die wählen sollten, unterscheiden, ob jemand voll Geistes war oder nicht. Wahrscheinlich hat es mit Kreide an der Stirn geschrieben oder man hat es an anderen Dingen gemerkt. Weiß ich nicht, steht nicht da. Aber man hat es gemerkt und man konnte es als Wahlkriterium nennen, die müssen voll Geistes sein. Okay? Ich finde das interessant. Gehörte Stephanus dazu, Philippus und so, war feststellbar. Könnt mal Apostelgeschichte 8 aufschlagen, wenn ihr wollt. Da gab es eine Verfolgung und der Philippus, der geht dann nach Samarien und da verkündigt er dort das Wort Gottes. Ab Vers 4 ist das. Da geschehen gewaltige Dinge, es fahren viele Dämonen aus, unter lautem Geschrei, es ging also richtig heftig zu, nicht nur feierlich. Es wurden Kranke geheilt, besonders Gelähmte werden erwähnt. Ich weiß nicht, wie ausführlich ich noch zu den Gaben komme, aber Gnadengaben der Heilungen steht im Plural. Also es gibt verschiedene Spezialisierungen offenbar auch. Der Philippus hatte so eine Ader für Gelähmte, da sind viele geheilt worden, interessant. Also das passiert da alles. Es herrscht große Freude, Männer und Frauen kommen zum Glauben, werden getauft und für uns wäre an dieser Stelle wahrscheinlich alles okay und Schluss. Ja? Kam zum Glauben, getauft, Punkt. Nicht so die Apostel. Ab Vers 14, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da oder dann legten sie die Hände auf sie und empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Die Christen in Samarien hatten das Wort Gottes angenommen. Sie waren gläubig. Trotzdem war der Heilige Geist noch nicht auf sie gekommen. Und das war eindeutig feststellbar. Das haben die sofort gemerkt. Woran? Weiß ich nicht. Steht da, haben es gemerkt. Jetzt steht, sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Was soll denn das jetzt? Jemand eine Idee? Sollte es auch noch jemanden getauft werden? Vater, Sohn, Heiliger Geist? War es die falsche Taufformel? In der Apostelgeschichte wird niemand auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes getauft. Niemand. Weil in Jesus auch alles enthalten ist. Ja, das war es nicht. Sie werden auch nicht nochmal getauft mit der neuen Formel. Passiert ja nicht. Liegt nicht an der Taufformel. Es liegt nicht an einer falschen oder unvollständigen Wassertaufe. Welche Taufe fehlte denn dann? Es gibt nur noch das Getauftwerden im Heiligen Geist, was dort fehlen konnte. Das ist der einzige Schluss, den die Bibel zulässt. Normalerweise hätte das wohl im Anschluss an die Wassertaufe stattfinden sollen. Das heißt, es war Usus, dass man, wenn man jemanden getauft hatte, ihm dann die Hände auflegte und er dann den Heiligen Geist empfing. Und das ist dort in Samarien ausgefallen. Warum, weiß ich nicht. Ob der Philippus sich das nicht getraut hat oder ob er sich nicht sicher war, ob das echt ist oder ob er erstmal gewartet hat, die Apostel kommen und das bestätigen und dann da ihren Segen noch geben. Manche sehen es so, kann sein. Jedenfalls empfangen sie jetzt erst den Heiligen Geist. Wie? Mal genau hinschauen, die Apostel beten zunächst, da passiert noch nichts. Und dann legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Und jetzt kommt was Interessantes. Als Simon, das war so ein Magier, eine sehr zwielichtige Gestalt, so ein Esoteriker, Hexer oder wie auch immer, als der sah, dass der Geist gegeben war, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Das heißt, dieser Geistempfang war äußerlich sichtbar. Jetzt hat er es nicht gesehen. Und zwar offensichtlich in einer ganz beeindruckenden Weise, die den Mann begeistert hat. Woran hat man es gesehen? Steht das da? Steht nichts da. Ich finde das ungeheuer schade, dass das Lukas nicht berichtet. Man könnte es aus anderen biblischen Berichten schließen, dass Sprachengebet, Prophetie, sowas dabei war oder körperliche Reaktion, aber es steht nicht da. Es steht aber eindeutig da, es war zu sehen. Und zwar beeindruckend. Jedenfalls stellte es offensichtlich alles in den Schatten, was dieser Magier Simon bisher durch seine okkulten Fähigkeiten erreicht hatte und zustande gebracht hatte. Er wurde also neidisch auf die Christen, die so eine Fähigkeit hatten, dass sie den Heiligen Geist so weitergeben konnten. Das heißt, entschuldigt, man kann es bestimmt nicht mit der kirchlichen Konfirmation vergleichen, wo auch den Leuten die Hände aufgelegt werden, ohne dass irgendetwas Sichtbares passiert und sie stehen genauso wieder auf, wie sie sich hingekniet haben, sind noch genau dieselben und betreten vielleicht die Kirche nie wieder. Darauf wären Simon nicht neidisch geworden. Also ganz bestimmt nicht. Der hat nur gelacht. Er hat gesagt, da kann ich viel mehr beten. Und das Schlimme ist, dass das bis heute so ist, dass irgendwelche Magier und Esoteriker oft sehr viel mehr bieten können als Pfarrer und Kirche und Christen. Und das kann nicht sein. Wir müssen nicht auf diese Okkultisten schimpfen. Wir sind dran schuld oder bei uns fehlt es, dass wir nicht sagen, lass doch weg, komm zu uns, hast du viel mehr. Das wäre doch die Regel. So wäre es doch richtig rum. Wir halten fest, es ist möglich, zum Glauben an Jesus zu kommen, getauft zu werden, würden vielleicht sogar auch sagen, bekehrt zu sein, wiedergeboren zu sein, aber noch nicht den Heiligen Geist in seiner Fülle empfangen zu haben. Es ist möglich, dass das ein zweiter oder weiterer Schritt auf dem Glaubensweg ist, wo dann der Heilige Geist auf die Gläubigen kommt. Und das kann man offensichtlich feststellen. Man kann feststellen, ob jemand die Fülle des Heiligen Geistes hat oder nicht. Und es scheint eine großartige, beeindruckende Erfahrung zu sein. Gehen wir weiter zur Apostelgeschichte 9, das überlesen manche in diesem Zusammenhang. Da hat Saulus von Tarsus, so ein extremer Rabbiner, eine umwerfende Begegnung mit Jesus buchstäblich, den haut's um. Er ist zum Glauben gekommen, er betet, er hat Offenbarung von Gott. Reicht das? Gott schickt einen normalen Jünger los, Hananias ist kein Apostel, es ist kein besonders begabter Mensch, ein ganz normaler Christ, wird nie hinterher wieder verberichtet von dem. Er kommt zu ihm und sagt, legt ihm die Hände auf und sagt, lieber Bruder Saul, der hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Das passiert da bei dem Paulus, Handauflegung Hananias, Paulus wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann heißt sogleich, vieles von seinen Augen wie Schuppen, er wurde wieder sehen, stand auf, ließ sich taufen, nahm Speise zu sich, stärkte sich. Paulus wird auch durch Handauflegung eines normalen Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt und das Ganze vor der Taufe. Als Wirkung lesen wir, dass er hinterher gleich anfängt zu predigen und da losmacht. Gaben des Geistes werden sichtbar, das lesen wir in der Apostelgeschichte, wenn du mal weiterguckst, was da so war. Auch die geringste dieser Gaben, wie manche sagen, wenn du 1. Korinther 14 lest, den verrückten Korinthern schreibt, euch danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle zusammen. Ich denke, das hat was mit dieser Geisterfüllung durch den Hananias zu tun, dass er das dort gekriegt hat. Spekuliere ich jetzt mal, jedenfalls hat er es irgendwann gekriegt. Kommen wir ein Kapitel weiter, Apostelgeschichte 10. Dort wird Petrus auf beeindruckende Weise nach Caesarea geschickt, von Joppe. Da nimmt er ein paar ganz normale Christen von Joppe mit. Die werden nicht weiter genannt. Dort war gerade eine Totenauferweckung gewesen, da sind welche zum Glauben gekommen. Jetzt kommen sie zum Cornelius, der hat sich im Wohnzimmer versammelt, ähnlich wie hier, hat seine ganzen Verwandten, Freunde zusammengerufen. Wartet auf das, was Petrus sagt. Er fängt an, verkündigt Jesus. Und was passiert? Während Petrus noch diese Worte redete, die werden vorher zitiert, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Haben wieder das auf. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, also die ganz normalen Christen, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortet Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir. Und zwar alle, Auch diese Truppe aus Joppe, von denen das vorher gar nicht extra erwähnt wird, das war so selbstverständlich, das lief eben so. Und er befahl sie zu taufen im Namen von Jesus Christus und so weiter. Das Ganze schlägt ziemliche Wellen. Petrus muss davon dann berichten in Jerusalem. Und dann sagt er, der Heilige Geist fiel doch auf sie wie auf uns am Anfang. Da habe ich an das Wort gedacht, das Jesus gesagt hat, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie uns, die wir zum Glauben gekommen sind, wer war ich, dass ich da Gott hindern konnte? Also musste ich die doch taufen dazu nehmen. Hier passiert ganz viel auf einmal. Das ist überhaupt nicht so getrennt, wie ich das gerade versucht habe, schön aufzudröseln. Also die hatten gar keine Zeit, sich ordentlich zu bekehren. Das Übergabegebet fiel weg. Taufe war auch noch nicht. Wiedergeburt, es kam alles auf einmal. Der Heilige Geist kam auf sie und zack und fertig. Und Taufe kommt dann als Anschluss, weil Sorte ist alles klar. Ja? Wir merken, kein Rezept, es geht nicht immer gleich. Aber zu merken war es an Sprachengebet und Gotteslob. Das scheint der Normalfall zu sein. Sie haben den Heiligen Geist empfangen wie wir, sagen sie. Wir ist Petrus, aber es sind auch die normalen Gläubigen aus Joppe, von denen vorher gar nicht extra berichtet wird. Aber diese Erfahrung kannten sie selbstverständlich auch. Das war allgemein gut. Ich lasse ein paar Dinge weg, wo Gottes Geist noch weiter wirkt. Ich merke, wir sind schon spät. Entschuldigung. Apostelgeschichte 19 noch. Paulus kommt nach Ephesus, trifft dort einige Jünger. Als Jünger werden in der Apostelgeschichte Menschen bezeichnet, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Scheint was zu vermissen an denen. Fragt, habt ihr, wörtlich übersetzt, den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid? So fragt heute keiner. Paulus schon. Das heißt, es ist eben nicht automatisch so, dass man den Heiligen Geist empfängt, wenn man zum Glauben kommt, offensichtlich, zumindest nicht die Erfüllung. Und zweitens, man kann diese Frage eindeutig mit Ja oder Nein beantworten. Die geben allerdings eine merkwürdige Antwort, wenn man Luther folgt. Die sagen, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Das ist natürlich eine schwache Nummer, wenn das so wäre. Ganz wörtlich steht da, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist ist. Auch komisch, ist aber griechisch ursprünglich. Und dasselbe steht in Johannes 7,39. Da spricht Jesus von den Strömen lebendigen Wassers, die aus dem Leibe derer fließen, die an ihn glauben würden. Und da heißt, das sagt er aber vom Heiligen Geist, den die empfangen würden, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht, steht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Luther da ersetzt Luther da, er war noch nicht da. Ne? Das hätte er ja auch machen können. Das heißt, diese Typen haben verpasst, dass Pfingsten passiert ist. Die waren da nicht da. So wie viele heute auch. Haben es einfach verschlafen und wussten noch nicht, dass die Fülle des Geistes für alle da ist. Also hatten sie es auch noch nicht. Dass es den Geist gab, war allen klar. Seit der Schöpfung schon, ne? Habe ich ja erzählt. Das wusste jeder Jude. Das war nicht das Thema. Es ist von daher eine blöde Übersetzung. Er fragt sie nach ihrer Taufe, weil offensichtlich normalerweise die Hand aufgelegt wurde. Sie kannten nur die Johannes-Taufe. Da sagt er, holen wir nochmal nach. Taufe auf den Namen von Jesus. Bei anderen hat er es nicht nachgeholt, beim Apollos nicht. Also es war durchaus entspannt, wie das gehandhabt wurde, oft nicht immer gleich. Und dann legt er ihnen die Hände auf, nicht bei der Taufe, als er die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen, Weissagt. Nochmal wieder diese Merkmale. Auch da war es ein zweiter Schritt auf dem Glaubensweg. Weitere Durchbruchserfahrungen kennt die Apostelgeschichte nicht. Sie kennt weiter das Wirken des Geistes, aber das sind die Stellen. Wichtig sind noch zwei Stellen. Nochmal 1. Korinther 12, 13. Wir sind durch einen Geist oder mit einem Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden, Griechen, Sklaven, Freie. Mit einem Geist sind wir alle getränkt. Das beziehen viele Theologen auf die Wassertaufe. Und da sage ich, das steht nicht da. Es steht da, mit einem Geist getauft. Wer die Geistestaufe nicht kennt und nicht anerkennt, kann natürlich nur von der Wassertaufe reden. So ist das nun mal. Aber mit einem Geist durchtränkt ist nochmal eindeutig. Es geht um das Erfülltwerden mit Gottes Geist. Das wird nochmal in Hebräer 6 bestätigt. Da steht, wir wollen jetzt nicht nochmal den ganzen Anfangsgründe vom Glauben lehren, das hat man alles schon, dann zählt auch, was da ist. Umkehr von toten Werken, Glauben an Gott, Lehre vom Taufen und Hände auflegen, Auferstehung der Toten, ewigem Gericht. Luther wieder was falsch übersetzt. Lehre vom Taufen, da steht von Taufen, Taufen im Plural. Also es sind mindestens zwei Taufen, die zum Fundament des Christseins gehören. Und jetzt hat man hier so Parallelen, die zusammengehören, nämlich Umkehr von toten Werken und Glauben, das ist so ein Paar. Taufen und Handauflegung, dämmert es schon, dass das zusammengehört. Wassertaufe, Geistestaufe, die mit der Handauflegung zu tun hat. Auferstehung der Toten und Gericht gehört auch zusammen. Ja, so drei Paare, die zum Grund gehören, zum Fundament. Also war auch klar, dass nicht nur die Wassertaufe zum Fundament des Christseins gehört, sondern dieses Getauftwerden im Heiligen Geist offensichtlich auch. Es gibt keine andere Taufe im Neuen Testament, die zum Fundament noch gehört hätte. Also wenn man da von Waschung oder was übersetzt, es gehört nicht zum Fundament von Christen. Wenn es Taufen sind, im Plural, sind mindestens zwei, nach meinem Verständnis, soweit ich Deutsch kann, dann nennt die Bibel nur Wassertaufe, Taufe im Heiligen Geist. In 1. Korinther 12, 13, sind mit einem Geist getauft zu einem Leib. Das heißt, wenn der Geist Gottes Menschen erfüllt, dann schließt er sie zu dem Leib von Christus zusammen. Was heißt denn das? Christus ist mit seinem Auferstehungsleib beim Vater. Er hat jetzt einen anderen Leib auf der Erde, das sind wir Christen. Wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, weil Jesus durch seinen jetzigen Leib auf der Erde genau das tun will, was er vorher mit seinem irdischen Leib auf der Erde getan hat. Merkt ihr was? Beim Leib Christi geht es um den Dienst, den Jesus durch uns weiter auf der Erde tut. Das ist das Thema von Leib Christi. Nicht Zugehörigkeit zu einem Verein, wie wir das als Kirche verstehen. Überhaupt nicht. Leib Christi ist der Dienst von Jesus durch uns, durch die verschiedenen Glieder, und da macht die Hand was anderes als der Fuß und so weiter. Da kommen wir dann noch drauf. Der Dienst von Jesus soll durch die Gemeinde weitergehen. Ja? Das wird bei uns alles auf die Wassertaufe bezogen. Wir werden durch die Wassertaufe gehören wir zum Leib Christi, wird überall gesagt. Das steht nicht da. Es steht nicht da. Wir werden durch den Geist Gottes zu dem Leib Christi zusammengeschlossen und dann wirkt Christus durch uns, er halt die Kranken, treibt Dämonen aus und was weiß ich alles. Und dazu brauchen wir die Gaben des Heiligen Geistes, um die geht's nächste Mal. Amen.